Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heutige Lesung führt uns ins Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 26 und anschließend Kapitel 15, Vers 5. Johannes 14, 15 bis 26 und 15, 5. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, der befolgt meine Worte. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt in unserer Mitte bist und wir an diesem Pfingstsonntag dir dafür danken dürfen, dass du uns den Beistand gesendet hast. Denn die, die dich, Herr Jesus, im Glauben angenommen haben, an deinen heiligen Namen glauben und auch an dein heiliges Wort, die Buße tun, die empfangen den Heiligen Geist der Wahrheit und auch des Friedens ist, den die Welt nicht empfangen kann, wie wir eben gehört haben. Du sagst sogar, dass unser Leib der Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes ist und dass wir uns auch gar nicht mehr selbst gehören. Helfe uns dabei, dass wir in der Frucht des Heiligen Geistes zunehmen, wie zum Beispiel in der Liebe, Freude, Friede, Güte, aber auch in der Selbstbeherrschung. Und vor allem bezüglich der Selbstbeherrschung bitte ich dich, dass du uns da auch die nötige Kraft dafür gibst, im Geiste zu wandeln und das Fleisch zu kreuzigen. Danke, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, denn der Geist gibt Zeugnis davon, der in uns ist. Auch danke ich dir, dass der Geist der Wahrheit uns in unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt, und wenn wir traurig und hilflos sind, so dürfen wir ihn unseren Tröster nennen. Auch will ich dir für unseren Bruder Nico Rudak danken, der heute den Predigtdienst übernehmen wird. Führe und leite ihn durch deinen Heiligen Geist und öffne unsere Herzen jetzt für dein Wort, was du uns ganz persönlich sagen möchtest. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich ganz besonders, heute wieder da sein zu dürfen und dieses wunderbare Fest mit euch feiern zu dürfen. Ich wusste nicht, ob ich sagen darf, dass es sei für mich eine Ehre, es ist für mich eine Freude, denn heute ist Pfingsten. Lasst uns heute über Pfingsten sprechen und über Pfingsten lesen, was geschah damals und welche Bedeutung hat das für mich persönlich und für uns alle. Liebe Geschwister, zu Beginn schlage ich vor, lasst uns doch gemeinsam eine Passage lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Anfang an. Es wird hier von Pfingsten berichtet, wie es war, und deshalb möchte ich zu Beginn gleich diese Passage vorlesen. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind her und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart und in der wir geboren sind. Und dann Vers 11 noch: Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Liebe Geschwister, damals war das ein ganz großes Ereignis. Der Herr hat seine Gnade auf diese Weise geschenkt und hat gezeigt, dass nun die Gnade auch zu den Nationen, zu den Völkern gekommen ist. Bevor wir über Pfingsten sprechen und darüber, was es für uns bedeutet und was genau damals, welche Hintergründe das hat, erlaubt mir eine Anmerkung, was Pfingsten eben nicht ist. Das ist in der Wissenschaft eben so oft üblich, dass man bei Zusammenhängen, die komplex sind, die man definieren müsste, zunächst mal versucht mal festzustellen, was ist denn das nicht? Und da kommt mir in Erinnerung die Behauptung eines so kirchlichen Predigers, ich weiß nicht, ob das ein Pfarrer war, der sagte, Pfingsten sei ein Fest, des Dialogs, ein Fest des Dialogs, denn die Jünger Jesu haben doch zu den verschiedenen Nationen gesprochen, und das zeigt, sollte uns zeigen, dass wir zu den anderen Nationen sozusagen im politischen Kontext der heutigen Gegenwart, versteht ihr, was damit gemeint ist? Der Dialog. Und liebe Geschwister, muss ich an dieser Stelle sagen, wer genau diese Bibelstelle liest, weiß es. Nein, es war kein Dialog in diesem Sinne, nicht im Sinne des heutigen Mainstreams. Denn schaut mal, wir lesen im Vers 11, Denn sie sprachen, was redeten sie denn da? Was erzählten die Aposteln denn da in verschiedenen Sprachen, was in Sprachen der Nationen, was verkündigten denn sie? Sie verkündigten das Evangelium, sie redeten von großen Taten des Herrn, sie verkündigten die großen Taten Gottes. Kein Dialog. Kein Dialog. Und wer behauptet, das sei ein Dialog im Kontext des heutigen Mainstreams, der darf auf diese Art und Weise Dialoge führen, von mir aus im Iran oder in Afghanistan oder in Pakistan, ist auch ein schönes Land. Von großen Taten des Herrn zu verkündigen, so, aber bitte so, wie es hier geschrieben steht. Sie verkündigten die großen Taten des Herrn. Und zwar, diese Botschaft durfte an alle Nationen. Und liebe Geschwister, deswegen dürfen wir auch heute noch davon profitieren, von dieser Gnade, die zu uns gekommen ist. Liebe Geschwister, ich werde heute nicht sehr viel auf die Hintergründe des Festes, des Feiertages Pfingsten eingehen. Ich werde nur hier an dieser Stelle vielleicht ein paar Anmerkungen machen und dann erlaubt mir, ein bisschen persönlicher zu werden. Denn das ist mir schon ein Anliegen, dass wir persönlich wahrnehmen und erleben, was es zu bedeuten hat. Pfingsten, warum Pfingsten? Pfingsten nennt man noch mit anderen Worten Shavuot oder das Fest der Wochen, das Wochenfest. In anderen Bibelstellen wird dieses Fest noch genannt als Fest der Erstlingsfrüchte, als Fest der Früchte, die ersten Früchte, die man ernten durfte, die ersten Früchte durfte man dem Herrn weihen. Und das geschah 7 Wochen ab dem Beginn des Passafestes, also am 50. Tag, deswegen 50 aus dem griechischen Pentekost. Das sind so ein paar Hintergründe zum Thema Pfingsten. Ich möchte hier das nochmal betonen, dass das ein Fest der Früchte war, ein Fest der Erstlingsfrüchte. Ich möchte heute auch vielleicht im zweiten Teil meiner Predigt darauf noch verstärkt eingehen, was das für uns bedeutet. Das Fest der Erstlingsfrüchte. Und da möchte ich schon in diesem Kontext, wenn wir das schon so im Hinterkopf behalten, das Fest der Erstlingsfrüchte und dann, warum ausgerechnet an diesem Tag, wir lesen, was geschah denn da genau? Lesen wir doch noch eine Passage ab dem Vers 37, auch hier im Kapitel 2. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und auf den Namen des Jesus Christus, zu Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Liebe Geschwister, Pfingsten wird deshalb auch noch, ich fasse das nur ganz kurz zusammen, auch als Geburtsstunde der Gemeinde genannt. Damals, was habe ich gesagt? Das Fest der Erstlingsgaben, der Erstlingsfrüchte, das war die erste Ernte, die Jesus bekommen hat, die erste Gemeinde, die Urgemeinde, die da entstanden ist. Und seitdem kamen noch immer wieder welche dazu, immer mehr, und du und ich und wir zusammen. Und irgendwann am Ende, zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Bibel sagt, es wird der Herr kommen und die Ernte abholen. Er wird alles abholen, was ihm gehört. Er wird keinen zurücklassen, keinen einzigen. Liebe Geschwister, das ist nicht das Thema der heutigen Predigt, aber ich möchte doch hier ein bisschen vielleicht in einem Satz drauf eingehen. Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Die Predigt der Aposteln war eine lebendige Predigt. Das lebendige Wort, das ist mir hier an dieser Stelle, bitte erlaubt mir, diese Details hier vielleicht rauszubieten. Wir brauchen auch heute noch lebendiges Wort, lebendige Predigt. Sie durchdringt durchs Herz und macht es weich. Liebe Geschwister, versteht das bitte nicht als Kritik, denn ich bin selber ein Teil der Gemeinde und das sage ich immer wieder. Ich finde es schade, dass wir heute in vielen Gemeinden dieses lebendige Wort verloren haben. Dass es nicht mehr gepredigt wird, so wie es damals bei Aposteln geschah. Das lebendige Wort, welches das Herz verändern kann, welches das Herz weich macht. Es geht nicht darum, dass man ein Spektakel hier vorführt, eine Show mit tollen Lichteffekten, bitte versteht mich nicht falsch, nichts dagegen, aber nicht drauf kommt's an und schon gar nicht solche Prediger, die atheistisch geprägt sind. Die Vertreter der Linken werden heute in die Kirchen eingeladen, um Predigten zu halten. Wenn ich an die Verfolgung in der Sowjetunion denke, wo die Kommunisten die Gemeinde verfolgt haben, wenn diese Geschwister das mitbekommen würden, was heute in den Kirchen geschieht, wenn sie nur mitbekommen würden. Liebe Geschwister, ab der Geburt der Gemeinde wurde die Gemeinde immer verfolgt. Nicht, weil wir nicht nett wären, wenn man hier so in den großen Raum schaut und wenn man so Geschwister kennt, weiß man, das sind alles liebevolle Menschen. Warum wird die Gemeinde stets verfolgt in allen Zeiten? Damals schon als Urgemeinde? Und ich persönlich habe es in der Sowjetunion erlebt, wie die Gemeinde verfolgt wurde. Erlaubt mir vielleicht ein Beispiel an dieser Stelle. Wir wurden damals von unseren Nachbarn, von den Lehrern in der Schule, von den Bekannten auf dem Markt. Ich schaue mal in die Kamera, mit dem Zeigefinger, Volksverräter oder Vaterlandsverräter auf uns. Wir waren Kinder. Die Nachbarn, Volksverräter auf uns. Wir konnten nichts dafür. Wir hatten Jesus lieb. Und wisst ihr, warum Volksverräter oder Vaterlandsverräter, übrigens diese Begriffe, es gibt manche Kreise, die versuchen heute diese Begriffe wiederzubeleben. Damals hatten diese Begriffe ein bisschen anderen Hintergrund. Man hat uns damals vorgeworfen, man hat uns in Zusammenhang mit dem christlichen Westen gebracht. Denn der Kommunismus sah sich fortgeschritten, sah sich modern, sah sich progressiv an. Und wir waren angesehen als überholt, als altmodisch, als westlich, pro-westlich waren wir überhaupt nicht. Wir wussten nicht viel, was Westen ist. Keiner durfte von uns reisen. Wir hatten keine Ahnung davon. Aber man hat uns in Zusammenhang mit christlichen Werten des Westens gebracht. Übrigens, liebe Geschwister, erlaubt mir hier eine Anmerkung. Merkt ihr was? Damals noch, und ich bin nicht sehr alt, damals noch hat man den Westen noch mit christlichen Werten in Zusammenhang gebracht. Heute kaum noch. So schnell geht das. Wie würde man heute noch den Westen mit christlichen Werten gebracht? Ernsthaft. Das, was ich noch studiert habe, jüdisch-christliche Erbe. Wer spricht noch heute davon? Und zweiter Grund, warum wir als Volksverräter bezeichnet wurden, man hat uns nämlich unterstellt, wir hätten Kontakte zu dem Westen, zu Menschen im Westen. Ich muss euch an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges sagen. Wir hatten keine politischen Kontakte, wir hatten keine wirtschaftlichen Kontakte. Aber einen Kontakt hatten wir. Und wisst ihr welchen? Achtung, zu den Bibelschmugglern, die Bibeln geschmuggelt haben nach Russland, nach Moldawien, in die Ukraine, nach Rumänien. Zu ihnen hatten wir einen ganz, ganz kleinen Kontakt. Zu ihnen. Das waren aufrichtige Kinder Gottes, aufrichtige Christen, die aus Liebe zu Mitmenschen mit ihrem Leben riskiert haben. Übrigens, ich habe zwei Brüder, inzwischen darf ich in Deutschland leben, und ich habe seit dem Augenblick, solange ich in Deutschland lebe, habe ich zwei Brüder kennengelernt, zwei Brüder persönlich getroffen, die Bibeln nach Moldawien und nach Russland und in die Ukraine geschmuggelt haben. Jetzt wohne ich hier, ich darf hier wohnen. Damals war ich aber auf der anderen Seite der Grenze, und das hat uns alles bedeutet. Wisst ihr, was das für uns bedeutete? Die Einstellung der Bibel gegenüber, die war absolut eine andere. Eine ganz andere. Nicht eine solche wie heute, das kann man nicht so verstehen, das kann man nicht so lesen, das würde heute man anders auslegen wie damals, wir sind heute in einer anderen Zeit und so weiter. Am Ende bleibt nichts mehr, gilt nichts mehr, oder? Ich übertreibe ein bisschen. Aber das hat mich geprägt, die Tatsache, dass wir das Wort Gottes, wir lasen aus dem Wort Gottes, wir lernten aus dem Wort Gottes, wir ließen es gelten in unserem Leben. Und die Bibel wurde ausgeliehen, eine Bibel hatten wir, sie wurde ausgeliehen, eine Woche durfte eine andere Familie die Bibel haben. Ich war einmal dabei, als mein Vater die Bibel einer alten Oma vorbeigebracht hatte. Liebe Geschwister, diese Szene werde ich niemals vergessen. Sie hat gekniet und die Bibel geküsst. Das war eine ganz andere Einstellung der Heiligen Schrift gegenüber dem Wort Gottes. Die Gemeinde wird immer verfolgt und immer die gleichen Auflagen, die sind gegen die Versammlung. Das fällt mir immer wieder auf, immer gegen die Versammlung. Kannst gläubig bleiben, wie du willst, aber Hauptsache nicht die Versammlung. Und da die Corona-Zeit blieb auch, hat auch ein Abdruck hinterlassen. Liebe Geschwister, ich habe von vielen gehört, ich habe mir von vielen sagen lassen, auch von den Leitern großer Gemeinden, die mir gesagt haben, Nico, sobald die Auflagen gegen die Bibel gerichtet werden, werden wir was sagen. Wisst ihr, liebe Geschwister, darauf warte ich heute noch. Und das ist eben das Traurige. Wenn die Gottesdienste verboten werden, wenn das Abendmahl ausgesetzt wird, wenn Gesang verboten wird, liebe Geschwister, ich möchte jetzt nicht in das Thema rein, das sind nur so ein paar Anmerkungen am Rande. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir brauchen diese Versammlung. Wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen zusammenkommen und die Bibel gibt die Verheißung, nichts wird die Gemeinde überwinden können, nichts wird sie aufhalten. Und erlaubt mir an dieser Stelle noch aus einem aktuellen Anlass. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob unser Verkehrsminister Wissing das ernsthaft meint, mit seinen Fahrverboten sonntags, ich zitiere, unbefristete Fahrverbote. Lieber Herr Minister Wissing, ich weiß nicht, ob Sie vorhaben, tatsächlich diese Fahrverbote durchzusetzen, das weiß ich nicht. Aber allein schon diese Anmaßung, das so zu behaupten, wissen Sie, Herr Minister, ich schaue in die Kamera, wir, die Gläubigen, wir treffen uns sonntags in der Gemeinde. Sonntags fahren wir in die Gemeinde. Sonntags fahren wir in die Versammlung. Bitte bedenken Sie. Nehmen Sie diese Pläne zurück und schränken Sie bitte die Gemeinde nicht ein. Allerdings kann ich hier sagen, liebe Geschwister, egal welche Auflagen kommen werden, die Bibel sagt es, meine Gemeinde, Jesus sagt es, diese Gemeinde wird nichts überwinden, nicht mal die Tore des Totenreiches. Die Gemeinde wird nur zunehmen, wird an Kraft zunehmen und wird sich weiter zubereiten. Und meine Feststellung, liebe Geschwister, eine Feststellung in der Verfolgung, ausgerechnet dann, war die Gemeinde noch stärker. Sie rückte zusammen, sie hielt zusammen, sie bewahrte das Wort. Das waren ganz aufrichtige Geschwister. Und das ist für mich eine große, große Ermutigung und ein großer Trost. Komme, was wolle, die Gemeinde des Herrn wird nichts aufhalten. Sie wird immer weiter zunehmen an Kraft, wird im Glauben wachsen. Liebe Geschwister, diese Ermutigung möchte ich heute zurücklassen. Nun, liebe Geschwister, ich möchte nicht viel mehr auf die, wie gesagt, bitte bemängelt meine Predigt heute nicht dafür, dass ich jetzt nicht die Einzelheiten ausführe, die Zusammenhänge mit den Festen und biblischen Festen und warum und wieso, denn da gibt es auch viele sehr interessante Hintergründe in der Tat. Erlaubt mir bitte noch einige Minuten darüber zu sprechen, was Pfingsten für mich und für dich persönlich bedeutet. Und was der Heilige Geist und sein Wohnen in uns für dich und für mich bedeutet. Liebe Geschwister, ich stelle mal fest aus so verschiedenen Kreisen, wo ich bin, viele tun sich schwer mit dem Heiligen Geist. naja, Gott Vater sich vorzustellen, fällt uns leichter. Was ein Vater ist, können wir uns besser vorstellen. Den Sohn Jesus Christus können wir uns auch noch vorstellen. Denn was ein Sohn ist, so das menschliche Denken. Aber mit dem Heiligen Geist tun sich einige schwer. Es fällt uns schwer vorzustellen, wie ist das, Bruder Czarnecki auch schon vergangenen Sonntag erwähnt. Die Dreieinigkeit Gottes, diese zu erklären, das fällt uns schwer. Ich musste mal in einem Gespräch zu einem Bruder sagen, tatsächlich dieses Wort als solches, ich meine allein dieses Wort Dreieinigkeit wird in der Bibel zwar nicht benutzt, aber wir haben kein besseres Wort dafür. Gott, Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist mit den gleichen Eigenschaften zu beschreiben, die bilden eine Einheit. Und wisst ihr, liebe Geschwister, und doch, die Sache ist ganz, ganz einfach. Ist ganz einfach. Jetzt erkläre ich es nicht theologisch, sondern ich erkläre es so, wie ich es wahrnehme im Leben. Der Heilige Geist, es ist ganz einfach, ist Gott selbst, der in unserem Herzen wohnt. Ganz einfach. Und deswegen habe ich gebeten, diese Passage aus dem Johannesevangelium Kapitel 14 zu lesen. Da steht, Jesus sagt, wir, und zwar in Pluralform, nicht nur ich, Jesus allein, sondern Jesus sagt, wir werden kommen und bei dir eine Wohnung machen. Wie herrlich ist das? Der Herr selbst wohnt in meinem Herzen. Er hat in meinem Herzen eine Wohnung. Und bitte keine Mietwohnung, sondern am besten gleich Eigentumswohnung, dass mein Herz ihm gehört, und zwar ganz. Denn wisst ihr, am besten verleihen wir die Wohnung so ein bisschen als Mietwohnung und bleiben selber so ein bisschen immer noch der Herrscher. Nicht? Ich unterstelle das, ich würde das keinem persönlich unterstellen, aber das kennt man so ein bisschen aus dem Alter. Wir tendieren dazu, doch mal einige selber bestimmen zu wollen. Liebe Geschwister, was hier Jesus sagt, er sagt, ich möchte, wir werden kommen, wir wollen kommen und in deinem Herzen eine Wohnung schaffen. Wir wollen in dir wohnen. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist, wenn der Herr in deinem Herzen wohnt. Das ist Pfingsten. Pfingsten geschieht nicht einmal im Jahr am Pfingstsonntag und ein bisschen am Pfingstmontag mit vielen Tischfeierlichkeiten und vielen Familienbesuchen. Mag sein, dass das eine schöne Tradition und gehört irgendwo dazu, aber Pfingsten geschieht jeden Tag. Und zwar in dem, dass der Herr in meinem Herzen wohnt. Halleluja. Halleluja. Da fällt mir kein besseres Wort ein. Er wohnt in meinem Herzen. Und das ist nicht die einzige Bibelstelle dazu, dass der Herr in unserem Herzen wohnen will. Und liebe Geschwister, deswegen habe ich auch gebeten, in diesem Zusammenhang mit Kapitel 14, denn die muss man am Stück lesen, Johannesevangelium Kapitel 14 und 15 zusammen, die meine nächste Frage, was ist die Folge davon, dass der Herr in meinem Herzen wohnt? Was bewirkt er in mir? Was ist der Sinn der Sache? Warum muss er in mir wohnen? Liebe Geschwister, das wäre ein Thema einer besonderen Predigt für sich zu beleuchten und hier durchzugehen, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Ich habe nur ein paar bitte, das ist nicht vollständig, nur ein paar Anmerkungen, was der Heilige Geist in uns tut und bewirkt. Er erfüllt uns, er führt uns, er lehrt uns, er erinnert uns. Übrigens, liebe Geschwister, erinnern kann man sich nur daran, was man sich schon mal gelernt hat, oder? Liebe Geschwister, damit der Heilige Geist dich erinnern kann, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, nur am Rande gesagt. Denn er kann dich erinnern, wenn du das einmal gelernt hast. Wenn du dich damit nicht beschäftigst, fällt einem schwer, sich zu erinnern. Aber das ist nur nicht das Thema. Das wäre auch ein schönes Thema für eine Predigt, aber nicht heute. Er erinnert uns, habe ich gesagt. Er offenbart uns die Zukunft. Er ermahnt uns. Er überführt uns. Er ermutigt uns. Er gibt uns Kraft in Versuchung. Er gibt uns Kraft in Leidensprüfungen und so weiter und so fort. Und einen einzigen Aspekt möchte ich aus dieser Liste aufgreifen und heute noch im zweiten Teil meiner Predigt kurz beleuchten. Er bewirkt in uns die Frucht. Die Frucht. Die Frucht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, im Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 22 und 23. Und da steht Folgendes geschrieben: Die Frucht des Geistes aber ist, und jetzt Achtung, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Langmut, sehr lang, nicht bloß ein bisschen. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, gegen solche ist das Gesetz nicht gerichtet. Liebe Geschwister, darf ich hier an dieser Stelle eine Bemerkung machen? Ich darf und durfte und darf in verschiedenen christlichen Kreisen mal zu Gast sein. Und ich stelle eins fest. Ich nehme so wahr, ob es so ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich nehme so wahr. Dieses Thema, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, da gibt es so viele Streitigkeiten zu diesem Thema wie zu keinem anderen. Und man streitet sich drüber, und zwar wirklich diese geistliche Streitigkeiten. Geistliche Streitigkeiten. Man streitet sich drüber, welche Gabe muss man haben, welche Gabe kann es nicht geben, welche darf man nicht haben, welche Gaben muss ich haben, um zu beweisen, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Puh. Liebe Geschwister, wisst ihr, was ich feststelle? Wenn der Heilige Geist in dir und in mir wohnt, das muss man gar nicht beweisen. Die Frucht ist sichtbar. Die Frucht des Geistes muss sichtbar sein. Das ist genau wie ein Baum, nehmen wir einen gesunden Apfelbaum oder eine gesunde Birne. Sie ist voller Frucht, die muss nicht beweisen, dass sie Birnen hat. Das sieht man. Bitte verzeiht mir meine Emotionen. Ich bin ein bisschen, bin nicht kein gebürtiger Schwabe. Das ist meine Frau. Ich komme aus Moldawien und deswegen bin ein bisschen emotionaler. Aber verzeiht es mir bitte. Habt Verständnis. Bitte, ein Baum, ein Apfelbaum voller gesunder Äpfel muss nichts beweisen. Wir müssen nicht so viel beweisen, wir müssen diese Frucht zeigen. Entschuldigung, dass sie zur Vorschau hervorkommt. Liebe Geschwister, diese Bibelstelle hat mich sehr beeindruckt. Die Frucht des Geistes, Liebe, zeig lieber, zeig sie lieber, lass sie hervorkommen, Freude, Freude. Ja, wir sind begnadigte Sünder, aber wir dürfen uns darüber freuen, sagt die Bibel. Es ist kein Grund, traurig zu werden, es ist ein Grund zur Freude. Frieden, Frieden im Herzen, tiefer Frieden. Langmut, Langmut. Sehr lang, habe ich zuvor schon betont. Sehr lang, nicht ein bisschen Geduld. Ich weiß, mit manchen Nachbarn und Menschen, da braucht man viel Geduld. Das ist besonders, sie nehmen besonders viel Geduld in Anspruch. Aber eben muss es Langmut sein, Langmut. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, möchte ich diese Frucht in dir sehen und in mir auch. Meine Nachbarn müssen sehen, Nico ist anders. Die Bibel sagt, wir dürfen die anderen zu Eifersucht reizen, dadurch, dass wir Frieden im Herzen haben. Diese Dinge bewirkt der Heilige Geist in uns. Und wenn sie da sind, wenn diese Frucht da ist, muss man sie gar nicht drum streiten und beweisen wollen, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle sagen, ihr sicherlich auch, aber viele Geschwister waren in meinem Leben Zeugnisse für mich und die haben mich geprägt und bei mir in Erinnerung geblieben als ganz aufrichtige Christen. Man muss auch nicht viel tun, man muss auch nicht unbedingt als Prediger auftreten, man muss nicht dies und das tun, man muss auch nicht immer mit einem Kuchen kommen. Einfach die Tatsache, dass dieser Bruder oder diese Schwester da ist, dieser Frieden im Herzen, diese Freude, diese Ausstrahlung, sie weitet und breitet sich auf die anderen dermaßen aus, dass man weiß, man sieht es, ein Kind Gottes. Liebe Geschwister, und da fällt mir schon ein bisschen die Predigt vom vergangenen Sonntag ein, von Jakob, als er berichtet hat, in den heutigen, und das kann ich so auch bestätigen, und das sage ich, liebe Geschwister, mit großer Traurigkeit im Herzen. Wenn man heute durch die Gemeinden durchgeht, da staune ich manchmal. Staune ich. Wo ist diese Frucht des Heiligen Geistes geblieben? Und bitte nehmt das persönlich. Bitte nehmt das persönlich. Diese Frage. Nehmt das persönlich. Ich stelle diese Frage auch mir selber persönlich. Warum Streitigkeiten, Spaltungen, Hass, sogar Hass, Scheidungen, Neid, Eifersucht, Unversöhnlichkeit, Unwahrheit. Wie viel man so mal erlebt. Liebe Geschwister, erlaubt mir den Satz, wir brauchen Pfingsten. Persönlich. Wir müssen Pfingsten persönlich erleben. Dass der Herr wirklich in uns Wohnung nimmt und dass der Herr in uns seine Frucht hervorbringt. Und zwar solche, Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Langmut und alle anderen. Warum muss das so sein, wie Bruder Czarnke das vergangenen Sonntag beschrieben hat? Warum muss das so sein? Warum erleben wir solche Verletzungen von unseren Geschwistern? Warum gibt es da so viel Streit? Warum können wir uns nicht mehr vertragen? Ich werde immer wieder mit der Frage konfrontiert, naja, aus biblischer Sicht darf man sich scheiden lassen, darf man wieder heiraten, darf man dies und das? Ich stelle immer wieder die gleiche Frage zurück. Liebe Geschwister, die ist die Frage. Die Frage ist eine andere. Die Frage ist, warum haben wir unsere Liebe verloren? Das ist unsere Frage, meine Frage, die mich beschäftigt. Wo ist unsere Liebe geblieben? Liebe Geschwister, Pfingsten ist ein wunderbares Fest. Der Herr darf in uns wohnen. Der Herr darf uns verändern. Und in diesem Zusammenhang, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Ich fasse es zusammen, was ich bisher gesagt habe. Jesus sagte, wir wollen kommen und in dir eine Wohnung schaffen. Und in dir wohnen. Die Konsequenz davon, dass der Herr durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, die Konsequenz ist Galater 5. Er bringt in uns, bewirkt in uns die Frucht. Und wie diese Frucht ist, man kann sich daran messen, liebe Geschwister, Galater 5. Und jetzt ist die letzte Frage. Wie erreiche ich das? Wie mache ich das? Wie schaffe ich das, dass diese Frucht tatsächlich in mir wächst? Wie schaffe ich das, dass diese Frucht tatsächlich, dass Jesus in mir Gestalt nimmt? Wie erreiche ich das? Und liebe Geschwister, in diesem Zusammenhang, ich habe im Laufe der Vorbereitung eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Tatsächlich nicht aus einem Buch herausgelesen, sondern durch eine Suchmaschine eins festgestellt. Und das möchte ich mit euch gerne im Korintherbrief lesen. Im zweiten Korintherbrief steht was Besonderes drin. Im zweiten Korintherbrief im Kapitel 3. Im Kapitel 3, in Versen 17 und 18, die zwei Verse möchte ich lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich lese weiter. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ein Prozess von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich wie? Nämlich vom Geist des Herrn. Ich möchte hier das Wort, wir werden verwandelt, betonen. Verwandelt. In anderen Übersetzungen steht umgestaltet. Wir werden verwandelt, wir werden umgestaltet. Und wisst ihr, was da im Originaltext steht, im griechischen Neuen Testament? Wisst ihr, was da für ein Wort steht? Wer sich damit nicht befasste, also das bis vor kurzem wusste ich das auch nicht. Und zwar, liebe Geschwister, da steht das Wort tatsächlich Metamorphose. Metamorphose. Metamorphose, liebe Geschwister, eine Veränderung, ein Prozess. Hier steht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ein Prozess durch den Geist Gottes. Er bewirkt das in uns. Eine Veränderung, eine Metamorphose, bis wir hingelangen nach dem Bild und Ebenbild Jesu. Dieses Wort Metamorphose wird viermal im Neuen Testament benutzt. Nicht, weil ich schon Griechisch kann, sondern die Suchmaschine findet das sofort. Viermal, und zwar die zweite Bibelstelle möchte ich auch noch lesen, erlaubt das mir. Und zwar die bekannte, die berühmte Bibelstelle, Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt Achtung, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Andere Übersetzungen sagen nicht dieser Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Originaltext, Metamorphose durch die Erneuerung eures Sinnes. Was ist der Sinn? Die Mentalität, die Denkweise, die Erneuerung des Sinnes. Liebe Geschwister, die Erneuerung, die Verwandlung durch den Heiligen Geist. Es ist eine Wesensveränderung. Es ist nicht bloß ein bisschen ein Anstrich, der Fassadenanstrich. Es ist nicht bloß ein bisschen fromm. Es ist nicht bloß, wenn ich ein weißes Hemd anziehe, dann sehe ich nicht als letzter Sünder aus. Dann kann man sonntags so ein bisschen fromm auftreten in der Gemeinde. Und im Alltag? Im Alltag lässt man sich bloß deshalb nicht scheiden, weil das unbiblisch sein würde. Nicht bloß ein bisschen Fassadenanstrich, sondern Wesensveränderung, dass Nico im Wesen Jesus ähnelt, in seinem Charakter, in seinem Bild, in seiner Denkweise. Liebe Geschwister, übrigens, das Wort Metamorphose, diese Idee der Metamorphose wurde in die deutsche Wissenschaft erst im 18. Jahrhundert übernommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Wissenschaft die Bibel bestätigt, und die Bibel hatte dieses Wort schon Jahrtausende zurück. Was die Metamorphose bedeutet tatsächlich, liebe Geschwister, man kann sich damit befassen, wenn man will. Die Metamorphose bedeutet auch nicht, wie ich gesagt habe, nicht die äußerliche Veränderung, denn manche Gemeinden legen Wert auf das Äußerliche. Ja, dass du da was Besonderes anziehst, dass du da ganz besonders aussiehst oder dass du da eine besondere Frisur hast oder wie auch immer. Ich kenne mich da nicht aus. Liebe Geschwister, Metamorphose ist eigentlich ein Prozess, eine gewaltige Veränderung, das in dem Erwachsenenwerden, also in der Entwicklung zum Erwachsenwerden, werden bestimmte Organe abgestoßen und neue Organe werden in Funktion gebracht. Denken wir doch an die Raupe. Übrigens, wer hält gerne eine Raupe in der Hand? Aber die Raupe muss nicht da stehen bleiben, wo sie ist. Sie kann sich zur Insektenpuppe entwickeln. Und die Insektenpuppe genauso. Sie muss nicht dort stehen bleiben, wo sie ist. Sie kann sich weiterentwickeln durch den Geist des Herrn. Man kann sich verändern lassen durch den Geist des Herrn, bis man wie ein Schmetterling aussieht. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wenn man einen Schmetterling sieht, manche Schmetterlinge sind wirklich wunderschön, nicht? Wunderschön sehen sie aus. Und wenn ich einen Schmetterling sehe, denke ich nicht mehr an die hässliche Raupe, ganz ehrlich. Denke ich nicht mehr. Das, was war, gehört der Vergangenheit. Lass dich vom Herrn verändern. Lass den Herrn in dir die Frucht hervorbringen. Ich sage du, aber ich meine mich selbst damit auch. In erster Linie mich selbst. Und liebe Geschwister, wenn ich das Licht des Herrn nicht gezeigt habe, dann tut es mir leid. Ist auch schon passiert. Wenn ich mich da im Hof zu Hause aufgeregt habe, im Garten und laut geworden bin auf meine Jungs, dann denke ich, hoffentlich hören die Nachbarn nicht. Denn was würden sie denken, dieser Nico, der schreit so. Und dann tut es mir leid. Und dann sage ich, Herr Jesus, vergib's mir wieder. Und wir haben aber alle zusammen, wir sind auf dem Weg, bis der Herr mit uns ans Ziel kommt. Jetzt komme ich langsam ans Ziel dieser Predigt. Liebe Geschwister, darf ich das nur mal zusammenfassen? Pfingsten, ein wunderschönes, wunderbares Fest. Ich habe in dieser Predigt weniger so theologische Hintergründe erklärt. Bitte seht mir nach. Dafür bin ich persönlich geworden. Pfingsten hat eine wunderbare Bedeutung. Persönliche Bedeutung. Und diese Bedeutung, ja, für uns heißt es, er will in uns wohnen. Der Herr will in uns wohnen. Er will in uns seine Wohnung schaffen. Und wenn er in uns wohnt, die nächste Konsequenz, seine Frucht wird in meinem Leben sichtbar. Seine Frucht, nein, das sind nicht die Streitigkeiten, das ist Liebe. Nein, das ist kein Hass, das ist Freude, es ist Geduld, es ist Langmut, es ist Selbstbeherrschung und alle diese Dinge, die wir zuvor gelesen haben. Wie erreiche ich das? Haben wir im Korintherbrief gelesen, im Kapitel 3, haben wir nachgelesen, sie werden verwandelt. Lassen wir uns doch verwandeln durch den Geist des Herrn. Wir können es nicht selber erreichen. Das hat das Gesetz des Alten Testaments nicht vermocht. Es war gut gemeint. Das Gesetz war gut gemeint, aber das haben die Menschen nicht geschafft. Deswegen haben wir Jesus nötig gehabt, haben wir Gnade nötig gehabt. Jesus, durch ihn haben wir Gnade erlebt, haben wir Gnade erfahren. Liebe Geschwister, wollen wir uns verändern lassen, wollen wir ihn in uns wohnen lassen. Möge er seine Frucht in uns hervorbringen. Möge der Herr euch und eure Gemeinde segnen. Sei nicht wie die Welt. Bleib nicht wie die Welt. Lass dich verändern. Lass dich verändern. Werde immer dem Herrn immer ähnlicher, wie die Bibel sagt, nach seinem Bild und Ebenbild und wir alle zusammen. Und die Bibel sagt, der Herr bereitet seine Gemeinde zu. Der Herr bereitet seine Gemeinde zu. Und deswegen haben wir heute auch in der Lesung, haben wir die Bibel, die Passage ausgesucht, wo es um viel Frucht geht. Jesus sagt, mein Vater wird in mir bleibt und ich in ihm und wir in euch. Und wer an mir bleibt, der bringt viel Frucht. Nur so. Denn getrennt vom Herrn können wir keine Frucht hervorbringen. Liebe Geschwister, möge der Herr euch segnen. Möge der Herr uns als Gemeinde zubereiten, bis die Zeit gekommen ist, bis der Augenblick gekommen ist. Und er wird kommen, wie ich gesagt habe, er wird kommen und da wird die Ernte stattfinden. Denn zu Pfingsten war das Fest der Erstlingsfrüchte. Aber da kommen noch mehr Früchte dazu, du und ich. Und wenn wir alle vollständig sind, dann kommt er und nimmt die ganze Ernte mit. Wie wunderbar, dass wir ihm angehören. Denn das, was ihm gehört, wird er niemals zurücklassen. Möge der Herr uns begleiten auf diesem Weg, bis wir das Ziel erreichen. Amen. Liebe Geschwister, lasst uns doch mit diesen Gedanken, ich bitte euch alle aufzustehen, lasst uns doch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Fest, für diesen wunderbaren Feiertag, für Pfingsten. Danke auch für diese wunderbare, tiefgehende Bedeutung, welche für mich persönlich hat. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dafür, dass du in mir wohnst. Danke dafür, dass du in mir deine Frucht bewirkst, denn ich kann es nicht von mir selbst heraus. Danke dafür, dass du es in mir bewirkst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenk mir auch weiterhin Kraft. Lass noch mehr Frucht, deine Frucht in mir wachsen. Bitte lass deine Frucht in deiner Gemeinde wachsen. Lass uns immer mehr verändert werden nach deinem Bild und Ebenbild. Ich danke dir dafür, dass wir es dürfen. Und bitte, Herr Jesus, lass deine Ernte reifen, bis sie soweit ist. Und wenn du kommst und uns abholst, Herr Jesus, was wird das für eine Freude sein? Danke dir dafür. Danke, Herr Jesus. Danke für diese Ermutigung. Danke für die Stärkung in deinem Wort. Wir geben dir die Ehre dafür. In deinem Namen. Amen.
So, dann erheben wir uns und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.